Ja, Herr Jesus, das wollen wir. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich einladen, Herr. Wir wollen dich näher kennenlernen, wir wollen wirklich mit dir Gemeinschaft haben heute Morgen, Herr. Und bitten dich, dass du kommst mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Freundlichkeit. Komm in unser Herz und erfülle uns heute mit dir selbst. Amen. Schön, euch zu sehen, auch von meiner Seite. Ich möchte euch mit hineinnehmen in das Leben eines jungen Mannes, der in einer sehr, sehr schwierigen Zeit lebte. Noch viel schwieriger, als wir es heute haben. Und zwar in das Leben von Gideon. Und als kurze Vorausschau oder als kurzer Rückblick möchte ich sagen, der kommt ja aus dem Volk Israel. Und wir kennen alle die Geschichten, wo Gott das Volk aus der Wüste heraus befreit hat, wo dann Josua übernommen hat und die Israeliten, den Israeliten dann ihr verheißenes Land zugeteilt hat. Und dann gab es viele Generationen nach Mose und Josua, wo die Kinder Israel eben keinen Führer mehr hatten, der sie sozusagen an die Gebote Gottes erinnerte und wo sie einfach anderen Göttern nachgelaufen sind. Und dann steht im Buch Richter, wo ich mich heute bewege, steht dann, dass sie immer wieder andere Götter angebetet haben und dann in große Bedrängnis kamen. Also da sind ganze Völker gegen sie aufgestanden. Und dann haben sie immer wieder zu Gott geschrien. Und jedes Mal, wenn sie wieder zu Gott geschrien haben, hat Gott sich erbarmt und hat ihnen wieder irgendjemanden gesandt, der ihnen Recht verschafft hat. Und eigentlich hatte das Volk Israel gerade 40 Jahre lang unter der Richterin Deborah Ruhe gehabt und dann sind sie wieder abgefallen und dann ging das Ganze von vorne los und ja, jetzt kommen wir zu einem Mann, der eben Gideon heißt. Und ich lese in Richter 6, das ist ein eichenähnlicher Baum, die bei Ophra war, die Joasch dem Abiesriter gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind alle deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians, denn ich habe dich gesandt. Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Okay, mal bis hier. Also die Situation ist die, dass der Gideon Weizen ausschlug und das verstecken wollte vor den Midianitern, weil jedes Mal, wenn die ausgesät hatten und die Ernte einfahren wollten, dann kamen die Midianiter und die Amalekiter und haben alles platt gemacht, haben ihnen auch Esel und Rinder und Schafe einfach weggenommen, sodass sie nichts mehr hatten. Also sie waren jetzt in einer richtigen Hungersnotkatastrophe. Und hier ist jetzt der Gideon, denkt sich nichts. Und das finde ich schon mal den ersten sehr interessanten Punkt. Der Gideon ist jetzt nicht einer, der jetzt gerade auf seinen Knien ist und den Herrn sucht, sondern Gott kommt einfach zu ihm bei der Arbeit. Würden wir das erwarten? Nee, ich würde erwarten, wenn ich bete und wenn ich Gott suche, dann kommt Gott. Aber hier kommt Gott einfach zu ihm bei der Arbeit und spricht ihn an und sagt noch zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Also Gott sieht in diesem Gideon etwas, was er nicht sieht. Und interessanterweise geht Gideon auf dieses du tapferer Held überhaupt gar nicht ein. Das scheint er vollkommen überhört zu haben. Sondern er stellt nur sofort in Frage und sagt, was? Du sollst mit uns? Oder der Herr soll mit uns sein? Ja, warum hat uns das alles getroffen? Und da habe ich so gedacht, könnten wir jetzt auch gerade sagen, wir sind hier mitten in einem Corona-Chaos. Sieht da irgendjemand die Hand Gottes im Moment? Also wenig. Man sieht wenig das offensichtliche Wirken Gottes. Aber Gott war hier mittendrin und will jetzt den Gideon beauftragen. Dann geht es weiter. und sagt, ja, ich habe schon davon gehört, dass Gott mal gewirkt hat, aber wo sind jetzt seine Wunder? Die würde ich gerne wiedersehen, sagt der Gideon. Und dann spricht Gott ihn nochmal an und sagt, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians, denn ich sende dich. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal vorstellt, diese Midianiter, das waren nicht irgendwie 100, das waren nicht 1000, das waren Hunderttausende Menschen, die sich da aufgemacht hatten, um gegen Israel zu kämpfen. Und dann schenkt Gott so einen Auftrag. Und das ist für mich so ein Zeichen, Herr, wie kannst du diesen kleinen Mann beauftragen mit etwas, was so grenzenlos unmöglich ist? Also das war so unmöglich in den Augen von Gideon, dass er da jetzt irgendwie einen kleinen Unterschied machen kann. Und da habe ich so gedacht, das ist einfach auch typisch Gott. Ja, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, wo du denkst, es ist so weit von Realität entfernt, es ist so unmöglich, dass es passieren kann, dann verschwende trotzdem einen zweiten Gedanken und lass dich mal darauf ein und sag, Gott ist groß und wenn er dieses Wunder tun will, dann habe ich auch keine Ahnung wie, aber Gott kann Wunder tun, besonders überzeugt, weil dann sagt er, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin noch der Jüngste im Haus meines Vaters. Er hätte vielleicht gesagt, okay, du kannst ja vielleicht meinen älteren Bruder, den kannst du vielleicht nehmen, der hat schon viel Verantwortung von den Eltern bekommen, der ist es schon gewohnt zu leiten und zu führen, aber ich, wer bin ich denn, was soll ich denn machen? Also der Gideon ist so ehrlich und Gott ist so liebevoll, das finde ich so toll an dieser Bibelstelle, dass er mit allen Zweifeln zu Gott kommen kann, mit allem, was ihn hier gerade bedrückt und er sagt, nee, also nimm jeden, aber mich kannst du nicht nehmen. Und ich glaube, dass Gott uns und euch ermutigen möchte, wenn du denkst, dass du der Letzte bist auf dem Planeten, den Gott gebrauchen könnte für irgendetwas, dann bist du genau an der richtigen Stelle. Weil die Starken und Großen und Hochmütigen und Stolzen, die muss der Herr erstmal irgendwie klein machen. Aber wenn du einer bist oder eine, die sagt, okay, ich wüsste 5 andere, die das Ding gerade besser drehen könnten, dann sei gewiss, der Herr ist auf deiner Seite und er möchte durch dich Großes tun. Weil was Gott immer wichtig ist, er möchte die Ehre alleine haben. Er möchte wirklich verehrt werden. Und wenn du da als Stolzer kommst, ja, ich kriege das schon irgendwie mit Gottes Hilfe hin, dann nimmst du die Ehre für dich. Ja, da bin ich auch immer sehr, wie sagt man das, gefährdet, die Ehre für mich zu nehmen. Und deswegen sucht Gott hier die Jüngsten und die Kleinsten und die, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. So ganz langsam dämmert Gideon, okay, das ist jetzt nicht irgendein Mensch, der mit mir redet, sondern das könnte direkt Gottes Ansprache sein. Aber weil er sich noch sehr unsicher ist und sehr ängstlich, sagt er, ich hätte da noch mal einen Vorschlag. Bleib doch mal hier, weil wenn du jetzt wirklich der bist, von dem ich denke, dass du es bist, dann möchte ich dir gerne etwas zu essen zubereiten. Und Gott sagt, ja, ich warte auf dich. Und dann bereitet er die Ziegenböckchen zu und da steht aus 10 Mehl, macht also 10 Kilo Mehl macht er ihm Brote. Es dauert also ein paar Stunden, bis er das zubereitet hat und Gott sitzt immer noch da unter dem Baum und wartet. Und dann ist Gideon gespannt, was macht er jetzt mit dem Essen? Er bringt ihm das Essen und dann sagt der Herr, leg es auf diesen Felsen. Und dann berührt er das mit der Spitze seines Stabes und der Felsen fängt Feuer und das Opfer verbrennt. Und da ist Gideon am Boden zerstört, weil er jetzt plötzlich gemerkt hat, das war jetzt wirklich Gott. Weil hätte dieser Mensch das gegessen, dann wäre es nicht Gott gewesen. Aber er wusste, Gott nimmt ein Opfer an. Und dann sagt er, wehe, wehe, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und das ist auch eine tolle Ermutigung, wenn wir Gott begegnen, dem heiligen, unfassbar großen Gott, dann bringt der Friede. Ja, der bringt uns nicht irgendwie Zerstörung, sondern der bringt Friede mit sich. Gott bringt immer Friede. Und wenn du dich gerade fragst, Herr, bin ich auf dem richtigen Weg und da ist nur Chaos in deinem Herzen, nur Unfriede, dann ist es nicht von Gott, weil Gott bringt Friede, selbst wenn er einen großen Auftrag uns geben möchte. Okay, also jetzt ist klar, er ist jetzt Gott begegnet. Er baut noch schnell dort einen Altar und dann in der Nacht geht es gleich weiter und da spricht Gott zu ihm, nimm einen Jungstier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baals, der deinem Vater gehört, nieder und die Aschera, das war so eine Holzstatue, die dabei steht, haue um und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise. Nimm den Stier als Brandopfer mit dem Holz von der Aschera, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, da tat er es bei Nacht. Ich habe lange über diese Verse nachgedacht und Gott gibt ihm jetzt einen Auftrag und er hat noch einen viel größeren Auftrag. In Kapitel 7 sehen wir das für ihn. Aber bevor der Herr so richtig loslegen will mit ihm, sagt er, musst du erstmal die Sünde in deinem Leben zerschmettern und zerstören. Und das ist einfach, glaube ich, immer so ein Prinzip, der Herr beruft und dann reinigt er uns. Er ist komplett auf die Ebene von Gideon gekommen, hat ihm alle Ängste genommen, hat ihn immer wieder bestärkt und hat dreimal zu ihm gesagt, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Und als Gideon dann Vertrauen gefasst hat, da kam Gott und hat gesagt, so und jetzt gibt es noch etwas, was du wirklich rausreißen musst. Und da können wir uns einfach fragen, was ist unser Baal, was ist unser Altar? Und ich habe gedacht, das sind einfach die Dinge, womit ich unwahrscheinlich viel Zeit verbringe und die mich davon abhalten, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Das kann jeder für sich selbst beantworten. Was sind so meine Zeitfüller, meine Zeitkiller, die mich einfach wirklich von der Gemeinschaft mit Gott abhalten? Und was ich auch so toll an Gideon finde, weil er so eine Schwäche zeigt, der hatte Panik, das alleine zu tun und hat sich einfach 10 Männer gesucht. Und hallo, das dürfen wir auch. Oft denken wir so, der Herr will irgendwas von uns und das muss ich irgendwie alleine schaffen. Aber nein, er hat sich 10 Männer gesucht und hat dann mit ihnen das gemacht. Und er hat sich total gefürchtet, aber er hat es trotzdem gemacht. Und er hat es bei Nacht gemacht. Und das kann ich so gut nachvollziehen, weil über Tag wäre so ein Aufsehen gewesen. Aber er hat gesagt, okay, diesen Baal-Altar, den reiße ich des Nachts um. Dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite, kam ich noch mal irgendwo. Vers 28, und als die Männer der Stadt morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die dabei gestanden hatte, war umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf den neu erbauten Altar geopfert. Da sagten die einen zum anderen, wer hat das getan? Und sie forschten und fragten nach und man sagte, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sagten die Männer der Stadt zu Joasch, führe deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal umgerissen und weil er die Aschera, die dabei stand, umgehauen hat. Joasch aber sagte zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal Anklage erheben oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn Anklage erhebt, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, soll er für sich selbst Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Also wenn ich irgendwo mit Gott auf dem Weg bin, dann gibt es immer Gegenwind. Also wenn du irgendwo innerlich aufstehst und sagst, jetzt will ich mich mal von Sünde trennen, dann gibt es deine Freunde, deine Nachbarn, vielleicht deine Eltern, die sagen, hä, was ist jetzt mit dir los? Na? Und so war das auch. Die Männer sind morgens aufgestanden und gesagt, gestern war hier noch ein Altar, was ist los? Und für die war klar, der Mann muss sterben, der Gideon muss sterben. Und meine Lieblingsstelle kommt jetzt, weil ich finde das so unfassbar, der Gideon hat mit Gottes Hilfe den richtigen Weg eingeschritten und hat den Baals Altar umgehauen, der auf dem Grundstück von seinem Vater stand. Und jetzt hätte ja theoretisch der Vater auch mit den Männern der Stadt mitgehen können und sagen, ja Junge, was hast du gemacht? Aber wir sehen hier, dass der Vater, in dem war auch noch ein Fünkchen Heiliger Geist, will ich sagen, oder ein Fünkchen Gottesfurcht, der hat sofort kapiert, dass das der richtige Schritt war. Eigentlich hätte er als Vater das machen müssen und dafür sorgen müssen, dass er seinem Gott nachfolgt. Aber jetzt hat sein Sohn das gemacht. Gott hat es durch seinen Sohn gemacht. Aber er ist sofort auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, ja, auch ich stehe dazu. Und dann ist so eine Autorität in den Reihen gekommen, dass der dann plötzlich alles umdrehen konnte und sagen konnte, nee, nicht mein Sohn stirbt, sondern wer jetzt für den Baal Anklage erhebt. Und ich glaube, dass das ein Geheimnis ist, wenn ich Gott nachfolge, wenn ich mich von ihm reinigen lasse, dann kommt Autorität in mein Leben. Da brauche ich gar nicht viel anderes dazu tun, sondern das ist einfach so eine normale Abfolge. Ich war letzte Woche, ich weiß gar nicht, Hartmut ist noch nicht hier, ich war so begeistert, dass er so sagte, ich möchte Männern anbieten, in Autorität weiterzugehen und von Pornografie frei zu werden. Und möchte da so eine Gruppe machen und ich glaube, dass da ein so starker Segen drauf liegen wird, wenn Männer sich jetzt bereit erklären und mit ihm diesen Weg gehen, weil Autorität und Sünde passt nicht zusammen. Das passt einfach nicht zusammen und ich weiß nicht, ob ihr euch das wünscht, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder Wunder erleben, dass Gott seine Worte mit Zeichenwunder bestätigt, dass Heilungen geschehen und ich glaube, dass da ein großes Geheimnis liegt. Zwischen, ich folge ihm nach, ich lasse mich von ihm reinigen und dann kann ich in Autorität weitergehen. Und das Interessante ist jetzt auch hier, jetzt kommen die ganzen Midianiter und die Amalekiter und rüsten sich auf und dann steht hier, der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Und das stand vorher nicht da. Ja, also jetzt kann ich wieder nur sagen, die Reinigung hat auch bewirkt, dass jetzt der Heilige Geist plötzlich auf ihn kommt und dass er mit Gottes Kraft vorangehen kann. Genau. Ich möchte hier einen Stopp machen, wobei ich euch so ans Herz lege, diese Geschichte weiterzulesen, weil da kommen noch Knaller über Knaller in Kapitel 7. Das ist so krass, was Gideon dann noch erlebt und wie klein Gott dieses Heer macht, weil er alle Ehre haben möchte. Ich fasse ganz kurz zusammen. Also, was können wir mitnehmen? Gott kommt in meine normalen Umstände. Wenn du klein von dir denkst, bist du für Gott genau der Richtige, denn Gott sieht in dir Potenzial und Möglichkeiten. Du darfst mit Angst und Zweifel kommen, Gott der Vater hält zu dir und stärkt dich. Wie verrückt auch der Auftrag ist, den Gott dir gibt, vertraue ihm, dass er es für dich, durch dich tut, dass du das schaffst, weil du nicht alleine bist. Fünftens, haue jede Sünde in dir und um dich herum ab und der Geist Gottes wird dich ergreifen. Sechstens, gib dich immer wieder Gott hin und sage zu Jesus, hier bin ich her, mach mit mir, was du willst. Siebtens, geh deinen Weg nicht alleine, sondern nimm Freunde mit. Achtens, erwarte, dass Gottes Geist dich ergreift. Genau. Und da gab es noch so eine tolle Bibelstelle, Hebräer 12. Da wir nun eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den Wettlauf, der vor uns liegt, den wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.